Wir sind das Web. Der Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin stellt Frauen vor, die sich in ihrem Beruf intensiv mit digitalen Medien befassen. Mein Name ist Elisabeth Tagadoni und meine Gesprächspartnerin heute ist Berit Kruse, Datenjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Wir erfahren von ihr, welche Kompetenzen Datenjournalismus erfordert, welche Chancen dieser Beruf für Quereinsteigerinnen bietet und dass wir zu Daten auch tanzen können. Das Verfahren heißt Datensonifikation und darauf kommen wir später zu sprechen. Erstmal begrüße ich Berit. Herzlich willkommen zu Podcast der Berit. Es klingt, als hätten wir dich extra ausgesucht wegen des Namens, aber es ist reiner Zufall. Danke, dass du dir heute Zeit nimmst, um uns von deiner Arbeit zu erzählen. Wir legen gleich los. Was macht eine Datenjournalistin?
Erstmal danke für die Einladung. Ich würde sagen, was eine Datenjournalistin macht, das hängt sicherlich ein bisschen davon ab, in welchem Bereich sie arbeitet. In meinem Fall ist es so, dass ich Daten recherchiere, Daten erhebe, also viel programmiere dafür und das verbinde mit klassischer Recherche, Interviews führen, Dinge lesen und so weiter und dann auch die fertigen Artikel produziere. In meinem persönlichen Idealfall wäre Datenjournalismus immer eine in etwa in gleichen Teilen eine Kombination aus Programmieren und Recherchieren und Schreiben. Das ist sicherlich nicht immer so, aber das sind die grundsätzlichen Fähigkeiten, die man in dem Beruf miteinander verbindet.
Mit Daten zu arbeiten klingt erstmal ein bisschen trocken. Wie bist du dazu gekommen, hauptsächlich datenbasiert zu arbeiten? Du schreibst zwar auch normale Artikel, die aktuellsten sind in der Website der Süddeutschen Zeitung zu lesen, aber die meisten sind eben datenbasiert. Was hat dich an der Arbeit mit Daten fasziniert?
Ich finde Daten gar nicht so trocken. Das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so überraschend, dass ich das sage. Tatsächlich finde ich Daten auch oft trocken, wenn es um sowas geht wie meine eigene Steuererklärung oder den Bundeshaushalt oder diese ganzen Dinge, an die vielleicht auch viele Menschen denken oder an den Schulunterricht in Mathe oder so. Aber tatsächlich sind ja viel mehr Dinge Daten, als man vielleicht im allerersten Moment denkt. Es gibt einerseits sehr unterschiedliche Arten von Daten, andererseits ja auch Daten zu super unterschiedlichen Themen. Ich habe zum Beispiel vor 2 Jahren eine Analyse dazu gemacht, dass populäre Musik immer trauriger geworden ist und habe dafür Texte und Musik analysiert. Also man kann da einfach in sehr verschiedenen Bereichen Dinge machen und deswegen vielleicht das so als vorausgeschickt zu dem Thema, dass Daten nicht unbedingt trocken sein müssen. Gleichzeitig ist es bei mir so, dass ich ganz ursprünglich in den Journalismus auch gekommen bin, weil ich einfach sehr, sehr gerne recherchiert und geschrieben habe, so wie wahrscheinlich die allermeisten. Ich mochte aber immer auch programmieren. Ich mochte das gern, mir macht das Spaß. Und als ich dann gelernt habe, dass man diese beiden Dinge auch miteinander verbinden kann in einem Beruf, dann war das für mich einfach eine super Möglichkeit, genau das zu tun.
Hast du dafür studiert oder eine besondere Ausbildung gemacht, um journalistisch mit Daten arbeiten zu können?
Ich habe ganz ursprünglich mal Wirtschaftspsychologie im Bachelor studiert, was ein bisschen anderes ist. In der Zeit war ich mir noch gar nicht sicher, ob ich am Ende wirklich Journalistin werden will. Ich habe da aber schon so klassisch bei der Lokalzeitung und bei anderen Medien freigearbeitet und verschiedene Praktika gemacht und so weiter. Und 2018, als ich fertig war mit meinem Bachelor, ist gerade der neue Journalismus-Studiengang in Leipzig, der neue Masterstudiengang, an den Start gegangen. Für den habe ich mich dann beworben und in dem war ich auch der erste Jahrgang. Bei dem Studiengang ist so ein bisschen die Besonderheit, dass der kein klassischer Journalismus-Studiengang ist, sondern auf so 3 Säulen basiert, nämlich einer klassisch-journalistischen Säule, einer, die eher so in Richtung Forschung geht und 1/3 davon ist eben auch Informatik. Also man hat dann in dem Studiengang tatsächlich so Fächer wie Recherchieren und Storytelling, aber eben auch sowas wie Algorithmen und Datenstrukturen. Und diesen Studiengang habe ich dann gemacht ab 2018 und mit dem verbunden ist auch ein einjähriges Volontariat oder ein langes Praktikum. Das habe ich dann schon bei der Süddeutschen Zeitung gemacht im Datenjournalismus und dann bin ich da geblieben bis heute.
Wie heißt genau dieser Studiengang in Leipzig?
Der heißt Master of Science Journalismus. Man hört ihm das also auf den ersten Blick gar nicht an, dass er diese Komponente auch hat. Man lernt das dann aber schnell, wenn man sich darüber informiert oder wenn man dann spätestens im Hörsaal sitzt.
Kannst du den Studiengang empfehlen?
Mir hat es Spaß gemacht. Natürlich muss man schon Lust darauf haben, sich auch mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, wobei ich gar nicht mehr so ganz sprechfähig dafür bin, wie der Studiengang heute ist, weil ich weiß, dass sich da schon einige Dinge geändert haben, seit ich da war, was jetzt ja auch ein paar Jahre her ist.
Naja, wenn ich dich anschaue, denke ich, so lange her kann es gar nicht sein.
Es ist, dass ich den angefangen habe, ist 6 Jahre her, aber dadurch, dass ich der erste Jahrgang war, glaube ich, gab es dann noch recht viel Flexibilität, sich da auch zu verändern. Ja.
Ist auch ein Themenbereich, in dem sich die Dinge sehr schnell entwickeln.
Ja, ja.
Wie viel Teamarbeit steckt im Datenjournalismus?
Sehr viel, tatsächlich sehr viel. Bei mir ist es in der Regel so, dass Projekte so zusammengestellt sind, dass mindestens eine Datenjournalistin dabei ist. Also in meinem Fall dann ich, manchmal noch eine weitere Person. Wir arbeiten aber auch zusammen mit Personen aus Fachressorts, die dann ihre fachliche Expertise und ihre journalistische Expertise beisteuern. Und gerade bei visuell sehr aufwendigen Projekten gibt es bei der SZ auch ein Visual Desk, die uns dann unterstützen mit reiner Entwickler-Visualisierungs-Infografik-Kompetenz. Und diese Bereiche sind alle in meinen Augen super, super wichtig, um visuell gut aussehende, tiefgründige Storytellings daraus zu bauen. Den Part mag ich total gern, dass man oft mit verschiedenen Disziplinen zusammenarbeitet und nicht klassisch allein an einem Text arbeitet.
Fangen wir bei der Recherche an. Heute gibt es Berge von Daten, vor allem im Internet. Wer zu einem Thema recherchiert, könnte leicht riskieren, von diesem Datentsunami überschwemmt zu werden. Wie weißt du, welche Daten die richtigen sind?
Auf eine Art ist es gar nicht so leicht, auf eine Art ist es aber auch gar nicht so anders, wie wenn man klassisch recherchiert, weil man auch da sich ja damit auseinandersetzen muss, wer ein vertrauenswürdiger Interviewpartner oder Interviewpartnerin ist oder welche Studien man zitieren kann, möchte und welche lieber nicht. Bei mir ist es ja auch viel so, dass ich mit ganz verschiedenen Methoden Daten erhebe, also es ist gar nicht unbedingt so, dass ich Daten jetzt in irgendeiner Form herunterlade, sondern ein Beispiel ist vielleicht, dass ich auch mal eine Recherche gemacht habe zu Skincare-Produkten und in dem Fall habe ich die Daten mit meiner Kollegin zusammen selbst erhoben. Also in dem Fall war sehr klar, dass wir die komplette Kontrolle darüber haben, dass wir zumindest die Daten bekommen, die im Internet stehen, wo natürlich theoretisch Fehler drin sein könnten. In dem Fall haben wir die Daten erhoben aus Online-Shops von verschiedenen Drogerien und uns die zugänglich gemacht, die sonst nicht einfach so rumliegen würden.
Ist dir schon mal passiert, falsche Daten verwendet zu haben?
Ich glaube, in einer Veröffentlichung ist mir das noch nicht passiert. Das passiert wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, wenn man wirklich im Team arbeitet und sich gegenseitig auch kontrolliert. Im Rechercheprozess ist mir das bestimmt schon mal passiert. Aber noch keine Katastrophe.
Wie viel investigativer Journalismus steckt im Datenjournalismus?
Das ist auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, würde ich sagen, oder auch von Person zu Person. Es gibt Menschen, die das komplett verknüpfen, Kolleginnen und Kollegen von mir. Man kann das aber auch nur gelegentlich machen. Im investigativen Journalismus sind es natürlich oft keine öffentlich zugänglichen Quellen, sondern da arbeitet man dann eben auch manchmal mit größeren Leaks, zum Beispiel, in denen Datenjournalismus total hilfreich sein kann. Also das sind auf jeden Fall Dinge, die gut zusammen funktionieren. Aber in meinen Augen würde Datenjournalismus auch in Kombination mit quasi jedem Ressort funktionieren.
Einmal zuverlässige Daten recherchiert und ausgewertet, geht es auch darum, sie zu interpretieren und in spannenden Texte zu packen. Wie geht das, Erkenntnisse aus so vielen womöglich widersprüchlichen Daten zu gewinnen, zum Beispiel aus Tausenden und Abertausenden von Telegram-Nachrichten?
In meinem Fall ist es oft so, dass ich arbeite viel mit der Programmiersprache R und da gibt es das Format R Markdown, dass wir da eine Art Report anlegen mit ganz vielen verschiedenen Analysen, ganz vielen verschiedenen Baustellen, denen wir versuchen, Fragen zu beantworten. Und dann ist es oft so, dass wir uns das zusammen im Team genauer anschauen, die Ergebnisse, die da herausgekommen sind und überlegen, welche davon spannend sind und welche Fragestellungen wir damit wirklich gut beantworten können. Im Idealfall läuft ja auch die Datenrecherche und die klassische Recherche parallel. Also häufig hilft es dann auch, mit Interviewpartnern zu einem bestimmten Thema schon mal darüber zu sprechen, die dann die Ergebnisse auch einordnen und kommentieren können oder einen auch auf ganz neue Fragestellungen schubsen, die man dann noch wieder in den Daten versuchen kann zu beantworten. Das ist manchmal gar nicht so leicht, dann mit der Recherche auch irgendwann aufzuhören und nicht immer weiter nach weiteren Erkenntnissen in diesen Daten zu suchen. Das stimmt auf jeden Fall. In der Regel läuft es aber so oder so ähnlich. Manchmal ist die Fragestellung ja auch schon von vornherein so, so konkret, dass man eigentlich genau weiß, welche Schritte dafür nötig sind und die dann nur in Anführungsstrichen abarbeitet.
Entschuldigung, wie heißt noch die Programmiersprache, die du benutzt?
Ja, das ist R, also wie der Buchstabe R. Ich benutze auch andere Programmiersprachen. Also R ist das, womit ich hauptsächlich arbeite. Und es gilt auch für viele andere Datenjournalistinnen und Datenjournalisten und für viele Menschen in der Forschung, weil die auch sehr geeignet ist für statistische Auswertungen. Es gibt aber auch theoretisch viele andere. Viele benutzen zum Beispiel Python. Ja.
Viele denken beim Datenjournalismus an sowas wie Wahlprognosen oder Wahlergebnisse. Da gibt es auch von dir in der Website der Süddeutschen Zeitung etliche Texte dazu, zum Beispiel zum Wahlausgang in den USA. Es können aber auch ganz andere Daten sein, wie zum Beispiel die Songs, die Popsongs hast du vorhin erwähnt, oder die Stilmittel eines Redners. Du hast zum Beispiel die Reden des ukrainischen Präsidenten Zelensky analysiert, um mal ein Bild von seiner Rhetorikstrategie zu geben. Können wir die ganze Welt in Daten erfassen? Oder anders gesagt, bringt uns das mehr Erkenntnis in Zeiten der Fake News?
Ich glaube schon, dass es uns schlauer macht. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass nicht jeder Artikel und nicht jeder Podcast datenjournalistisch gestaltet ist. Ich glaube nicht, dass es immer die beste Darstellungsform ist. Aber ich glaube, dass es uns dabei hilft, zu Erkenntnissen zu kommen oder manchmal vielleicht auch erstmal zu Fragen, die wir ohne Datenjournalismus einfach nicht erreichen würden. Es macht Informationen zugänglich, die teilweise dann eben auch nicht einfach auf der Straße liegen und die vielleicht auch kein Interviewpartner hat. Gerade bei diesen etwas unkonventionelleren Fragestellungen wie zur Preisgestaltung von Skincare oder auch die Rhetorikanalysen. Da hätte man natürlich auch bei letzteren anders vorgehen können, nur in Anführungsstrichen mit Expertinnen sprechen oder da eben alles lesen und in die Analysen reingehen. Das wäre auch möglich gewesen. Aber es verschafft uns neue Erkenntnisse. Manchmal geht es auch einfach schneller. Klar, das könnte man auch so sehen. Mir geht es aber vor allem darum, dass wir an Informationen kommen, die wir sonst nicht hätten. Und ich glaube, dass es auch in Teilen eine gewisse Glaubwürdigkeit herstellen kann, wenn man Dinge auch selbst untersucht hat.
Das macht natürlich auch die Qualität aus, nicht nur die Glaubwürdigkeit. Berit, es gibt in deiner Arbeit, in der Arbeit von Datenjournalistinnen und Journalisten, noch einen wichtigen Aspekt. Die Präsentation der Daten, also die Visualisierung für diejenigen, die das Ganze lesen und daraus was verstehen sollen. Wie wichtig und aufwendig ist das, die Phase der Datenvisualisierung?
Ich würde mal sagen, dass es gar nicht zwingend Datenvisualisierung geben muss, um ein datenjournalistisches Stück zu sein. Manchmal überprüft man vielleicht auch einfach nur eine These oder benutzt datenjournalistische Methoden, um Informationen in einem Leak zu finden, die man dann vielleicht auch klassisch aufschreibt. Aber oft ist es natürlich der Fall, dass man Visualisierungen haben möchte und sie helfen und ganz fantastisch sind. Ich freue mich da auch mal drüber. Und dann gibt es da, würde ich sagen, eine sehr, sehr große Skala, was den Aufwand angeht. Von man kann Tools benutzen, um CSV-Dateien hochzuladen und bekommt dann innerhalb von Sekunden eine Visualisierung raus. Es gibt aber natürlich auch die interaktiven Projekte, bei denen wir dann die Zusammenarbeit mit den Entwicklerinnen und Entwicklern brauchen, mit Designerinnen und Designern, mit Infografikerinnen und Infografikern. Und das kann natürlich dann schon aufwendiger sein, länger dauern, lohnt sich aber in meinen Augen auch sehr.
Datenpräsentation kann etwas trocken sein und das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen es Ansätze gibt, Daten sinnlicher und erfahrbarer zu machen. Du und andere Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel betreibt die Sonifikation von Daten. Also Daten werden als Klänge verständlich gemacht, zu denen sogar getanzt werden kann.
Ja.
Ihr macht Musik aus Daten. Kannst du mehr darüber erzählen?
Ja. Du hast es auf jeden Fall schon mal ganz richtig erklärt. Die Daten werden hörbar gemacht anstatt sichtbar. Das kann natürlich in ganz verschiedenen Bereichen helfen. Es kann helfen, das einfach ein bisschen spannender, ein bisschen lustiger zu machen. Wie du gesagt hast, man kann dann am Ende auch dazu tanzen, wenn man möchte teilweise. Es gibt aber auch zum Beispiel das Anwendungsfeld der Accessibility. Also es macht natürlich auch Daten erfahrbar für Menschen, die zum Beispiel Sehbehinderungen haben. Oder es macht Daten erfahrbar in Audiomedien, in Podcasts zum Beispiel. Das nur vorangeschickt als zwei weitere Anwendungsfälle außer Spaß, was auch ein sehr legitimer ist, finde ich. Und Sonifikation ist auch gar nicht so nerdig, wie es vielleicht im ersten Moment klingt. Es ist sehr nerdig, aber ich würde behaupten, dass jede Person, die diesen Podcast hört, schon mindestens einmal eine Sonifikation gehört hat. Zum Beispiel eine Kirchenglocke, könnte man sagen, ist vielleicht eine der ältesten und leichtesten Sonifikationen, in der einfach die Uhrzeit in Anzahl der Schläge auf die Glocke sonifiziert wird. Ergo, man könnte das machen mit Instrumenten oder mit Gegenständen oder ähnlichem. Aber in meinem Fall ist es natürlich programmiert. Ich arbeite vor allem mit einer Programmiersprache, die heißt SonicPy, die dazu geeignet ist, Daten zu verarbeiten und Daten dann eben via Synthesizer hörbar zu machen. Und mit einem Tool, was mein Freund und Kollege Christian Basel entwickelt hat, den Data Sonifier. Da kann man sogar einfach CSVs reinladen und dann die Klänge quasi einfach mit Klicks anpassen. Also da kann wirklich jede Person, die eine Website bedienen kann, das einfach mal ausprobieren.
Dass Künstlerinnen und Künstler ausgerechnet von Daten fasziniert sind, wie erklärt sich das? Es gibt ja inzwischen ein internationales Netzwerk von Menschen, die in der Musik oder in der Kunst aktiv sind, die sich mit Daten beschäftigen, künstlerisch.
Das stimmt, die gibt's. Es gibt zum Beispiel einen Discord-Server, auf dem man sich austauschen kann mit anderen Menschen, die Sonifikation machen. Und mein Freund Christian, mit dem ich das viel mache, und ich, wir sehen das oft als so eine Art Spektrum zwischen Informationsvermittlung und reiner Kunst. Sowas wie eine Kirchenglocke ist sicher reine Informationsvermittlung. Glockenbauerinnen mögen mir das verzeihen, es kann natürlich auch sehr schön klingen, aber da steht auf jeden Fall die Informationsvermittlung im Vordergrund. Man kann aber auch die Daten einfach als Inspiration benutzen, um dann daraus Musik zu machen, so wie Christian und ich das auch gemacht haben für eine Session auf der Republika dieses Jahr, oder auch benutzen, um zum Beispiel audiovisuelle Ausstellungen zu machen. Da ist man eigentlich sehr, sehr frei darin, was man damit benutzt.
Bietet Datenjournalismus als Verbindung von Technik, Journalismus und Design mehr berufliche Chancen als herkömmlicher Journalismus oder auch Perspektiven für nicht journalistisch Ausgebildete? Beziehungsweise ist da ein Quereinstieg möglich?
Also es ist auf jeden Fall so, dass es im Datenjournalismus vergleichsweise viele Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger gibt, wenn ich mir mein Umfeld jetzt nicht nur bei der SZ, sondern generell im Datenjournalismus anschaue, dann sind es Leute auf jeden Fall mit sehr verschiedenen, in der Regel akademischen Hintergründen. Aber das ist ja grundsätzlich im regulären Journalismus auch so. Hier vielleicht nochmal einfach ein kleines Stückchen mehr, weil es eben auch diese technische Komponente hat. In den letzten Jahren, seit ich das mache, ist Datenjournalismus auf jeden Fall gewachsen im Sinne von, es gibt mehr Stellen, es gibt mehr Projekte und so weiter. Der Blick in die Zukunft ist natürlich immer ein bisschen riskant. Unklar, wie sich das weiterentwickeln wird, auch durch die Veränderungen, die KI jetzt mit sich bringt. Ich bezweifle stark, dass es was mit dem, dass uns das unsere Arbeit wegnehmen wird. Es kann einfach nur sein, dass sich das Berufsfeld damit nochmal ein bisschen verändert auf die entwicklerische Art. Ja.
Welche Minimalvoraussetzungen sollten Interessentinnen mitbringen, um sich mit Datenjournalismus vertraut zu machen?
Im Endeffekt braucht man im Datenjournalismus schon journalistische Kenntnisse und Kenntnisse im Datenbereich. Beide kann man sich aber ja aneignen, ohne sie ursprünglich mal gelernt zu haben. Ich habe auch das meiste von den Datenskills, die ich jetzt benutze, gar nicht unbedingt in meinem Studium gelernt, sondern in meiner Freizeit bei Projekten und so weiter. Und auch die Sonification zum Beispiel mache ich nahezu komplett in meiner Freizeit. Ja.
Wir lernen ja am leichtesten das, was uns Spaß macht.
Ja, und am besten natürlich auch vielleicht sogar mit Leuten zusammen, denen das auch Spaß macht. Als ich angefangen habe, R zum Beispiel zu lernen oder auch jetzt SonicPy, habe ich mich immer mit Freundinnen und Freunden zusammengetan. Ich habe zwar auch viel online gelernt, aber ich war auch mal in so Codespaces. Da gibt es ja auch in allen größeren Städten welche, die sich an Frauen richten. Das finde ich dann sehr schöne Orte. Und dann halt, indem man sich Projekte sucht, so wie in meinem Fall die Sonifikation, da hat man immer ein sehr konkretes Ziel vor Augen, zum Beispiel einen Song, an dem man dann arbeiten kann und mit dem man dann auch motiviert bleibt in der Freizeit.
Berit, welche wären deine Tipps für Frauen, die womöglich einen Einstieg in diesem Berufsfeld versuchen möchten?
Also erstmal natürlich keine Angst davor zu haben oder keine Berührungsängste damit, weil man bei Daten noch oft an Matheunterricht oder an Ähnliches denkt. Dann gibt es eben viele Online-Seiten, wo man, wenn einem jetzt diese technische Kompetenz noch fehlt, das lernen kann. Ich habe zum Beispiel mit DataCamp anfangs recht viel gearbeitet. Diese offenen Codespaces sind super. Bei mir, als ich noch an der Uni war, gab es ja auch einen offenen Informatikraum, in den man immer gehen konnte. Also auf jeden Fall würde ich sagen, sich Unterstützung und Räume zum Austausch holen, wo es sie gibt, dann macht es das Ganze schon deutlich einfacher. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass es ja eine große Range gibt an datenjournalistischen Projekten. Man nimmt sich vielleicht nicht als erstes vor, den großen Leak zu durchforsten und die komplexe, interaktive, personalisierte Visualisierung anzubieten, sondern man kann ja auch erstmal damit anfangen, vorliegende Daten zum Beispiel mit Tools zu visualisieren und muss gar nicht sofort denken, man muss jetzt mehrere Programmiersprachen fließend beherrschen, um kleinere Projekte machen zu können. Das ist gar nicht der Fall.
Hast du konkrete Tipps für Links und Lesestoff im Netz, um sich mit Datenjournalismus vertraut zu machen und erste Schritte zu unternehmen?
Ja, es gibt, also tatsächlich finde ich DataCamp sehr praktisch. Es gibt aber auch Ressourcen auf verschiedenen anderen Seiten. Oft ist es halt leider entweder Daten oder Journalismus und dann muss man sich die Informationen so ein bisschen zusammensuchen, die da für uns zusammenpassen. Es gibt auch öfter mal so Werkstattberichte von größeren Medien, wie bestimmte Recherchen entstanden sind. Das finde ich dann auch immer total spannend, da einmal zu sehen, mit welchen Technologien und Recherchenmethoden da gearbeitet wurde. Und was zum Beispiel Sonification angeht, würde ich sagen, der Data Sonifier, den Christian gebaut hat, da gibt es wirklich viele Beispiele, wo auch Klick für Klick mehr oder weniger erklärt wird, was man machen muss, um zu so einem Ergebnis zu kommen. Also da gibt es schon viel, ja.
Danke für die Tipps, Berit, und tausend Dank für dieses spannende Gespräch und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Alles Gute für deine Arbeit, der es sich wirklich lohnt, zu folgen als Leserinnen und Leser.
Danke dir.
Wir sind das Web, ein Podcast vom Berit Beratungszentrum in Berlin. Unsere Gesprächspartnerin war heute Berit Kruse, Datenjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung und Expertin in der Sonifikation von Daten. Ich bin Elisabetta Gadoni.